Willkommen beim Machergeist Podcast. Mein Name ist Remo Ruska, ich bin dein Host. Es ist mir eine Freude, diese Episode anzumoderieren und dazu einzuladen. Mein Gast war schon in vielen Podcasts im deutschsprachigen Raum. Wir sind seit gut 4 Jahren verbunden. Ich lernte Martin kennen, als gerade sein erstes Buch aufgelegt wurde. Weil ich bereits bei Bodo Jansen 2016, der auch mit Haltungen argumentiert, gesagt habe, dass er eine wichtige Botschaft hat, wusste ich, dass es auch bei Martin so sein wird. Meine Intuition ist stark, das hat mir ein Mitgründer einer Genossenschaft bereits mal attestiert. Was Martin mit dem unternehmerischen und damit eigenbewusst souveränen Anteil in den vergangenen 4 Jahren aufgebaut hat, ist beachtlich. Es zeigt, dass das Thema nicht nur in der Selbstführung, Führung und dem Stärken von Menschen, um was es in der stillen Revolution von Bodo Jansen geht, relevant ist, sondern generell in der Organisations- und Selbstentwicklungsszene, in die sich Martin hineinbewegt hat, angekommen und definierend ist. In den letzten 4 Jahren ist eine Community mit über 2000 Mitgliedern entstanden. Das 4. Buch wird im März 2025 erscheinen. Es trägt den Titel Fühlen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Neben 24 weiteren Transformationsgestalterinnen war ich mit einer Geschichte in seinem 2. Buch präsent. Vor der Publikation des Buches Fühlen Ende Januar 2025 publizieren wir ein Poster zum Thema Verletzlichkeit besprechen und integrieren. Folge mir und uns, um davon zu erfahren. Martin und ich reden über Haltungen und wie sie sich im Leben entfalten oder auch nicht. Es ist ein Gespräch unter Fachpersonen geworden. Solltest du Fragezeichen verspüren, lade ich dich ein, diese zu formulieren und mir auf remo@smartidentity.ch oder als Kommentar zu diesem Podcast oder im LinkedIn-Post zu hinterlassen. Am Ende des Podcasts teile ich meine 4 bedeutenden Erkenntnisse aus der Auseinandersetzung mit den 6 Haltungen in den vergangenen rund 4 Jahren. Daraus sind auch 4 Prinzipien in der Arbeit mit Entwicklung entstanden. Auch dazu mehr am Schluss des Podcasts. Nun ist es Zeit. Audi ab und viel Inspiration.
Lieber Martin, schön, können wir uns hier heute treffen, um uns ein bisschen etwas über Haltung, über das Bewusstsein, Sprache, Fühlen zu unterhalten. Ich möchte den Austausch mit dir, so wie wir es vorher besprochen haben, so ein bisschen von der Oberfläche in die Tiefe machen, weil ich auch bin über einen Kommentar auf LinkedIn gestolpert, der auf ein Bild von einem Unternehmer, der gerade die Bindehaut entzündet war und so mit Tränen aufgelöst, hat er sich gezeigt und offengelegt, dass er nicht gerade fit ist. Und der eine Kommentar war, das sei das einzige Heulen, das auf LinkedIn erlaubt sei. Und damit sind wir gerade voll im Thema drin. Und bevor wir, mir geht es nicht darum, auf diesen Kommentar zu reagieren, sondern einfach so ein bisschen die Breite oder auch ja, das Thema ein bisschen einzufangen aus dem Leben, aus dem Moment. Möchte aber zuerst, wie ich in diesem Podcast, im Machergeist-Podcast, jeweils starte, ist mit dem Gast, um dich ein bisschen so einzuführen und willkommen zu heißen. Und dort möchte ich heute so mit 4 Qualitäten beginnen, mit den zirkulären Prinzipien, den 4 Jahreszeiten, kann man auch sagen. Frühling, wo es mehr so um die Visionskraft geht, wo gehe ich hin? Im Sommer um die Tatkraft, im Herbst ums Verbinden und im Winter um die Einkehr. Wenn du so ein bisschen auf dich und dein Wirken schaust und wenn du so mit der Tatkraft startest, ja, was hat dich da ausgezeichnet, wenn man von außen auf den Martin schaut?
Ja. bezogen auf meine Tatkraft, ja. Ja. Ich meine, was ich interessant fand, ich habe neulich nochmal meine alten Tagebücher rausgeholt. Da dachte ich, ja, die digitalisiere ich mal. Ja, was mit Handschriften gar nicht so einfach ist. Ne? Und dann habe ich so verschiedene Tipps recherchiert und da hieß es, musst du vorlesen. Ja, in eine App und dann kann die das halt für dich digitalisieren, weil Handschriften kann keiner entziffern. Jetzt hatte ich das Problem, ich konnte meine eigene auch teilweise nicht mehr entziffern. Aber das Spannende war, ich habe dann also mit 13 angefangen, Tagebuch zu schreiben und habe jetzt sozusagen von vorne weg mein Tagebuch gelesen. Bin nicht so weit gekommen, aber was mich total geflasht hat, war, dass ich damals rede von sechs Martins, also verschiedenen Anteilen in mir, die ich dann auch benenne. Und den ich mich so innerlich ausgesetzt fühle, also diese inneren Spannungen, die ich damals so wahrgenommen habe. Und ich dachte, krass, das hast du damals schon geschrieben. Und ich hatte auch noch geschrieben, ja, irgendwann will ich mal in die USA gehen. Ja, und das ist so entstanden. Und heute beschäftige ich mich mit sechs Haltungen, mit sechs Anteilen von der Innenwelt. Ist zwar identisch nicht genau so das, was ich damals gedacht habe, aber man könnte schon sagen, dass das ein großer Treiber war. Diese innere Vielfalt und was nichts anderes ist als sozusagen das pubertäre Wahrnehmen meiner eigenen inneren Spannung, die ich dann halt so benannt habe, das war sicherlich auf einer Ebene ein großer Treiber Richtung innere Arbeit.
Das ist auch ein bisschen was, auch würde ich der Visionskraft zuordnen, oder? Dass da gerade schon in jungen Jahren diese Vision von dieser vielfältigen Innenschau oder dort Orientierung zu bieten. Und heute ist das, ja, ist das gemachte Tunkraft Realität. Welche Rolle hat dabei das ja, Verbinden, sich klar bekommen, auch Resonanz oder auch für dich schauen, dass es eben nicht zu einer Überforderung kommt, Selbstfürsorge, empathisches Miteinander, welche Rolle haben diese Verbundthemen in deinem Wirken
Na, jetzt
gespielt.
muss man gucken, in welche Zeitschichten man schaut. Wenn ich jetzt auf den 13-Jährigen schaue, 13, 14, 15, 16, dann war ich doch ein bisschen eher Pain in the Ass, wie man so sagt. Also eher ein rebellierender, unruhiger Geist, ja. Und der wahrscheinlich auch öfter mal anstrengend war für andere und auch für mich selbst. Und gleichzeitig aber auch diese Suche. Ich kann mich noch erinnern, als ich dann so mit 19 nach der Schule raus bin, USA, Nordamerika, Südamerika, diese Suche nach Gefährtin. Ja, also schon Verbindung. Wo sind hier meine Leute, die sich auch dafür interessieren? Wo sind denn hier welche, die diese Innenschau oder diese Art von Selbstverständnis teilen? Und das hat mich sehr stark begleitet in der Zeit, also die Suche nach Gefährtinnen, könnte man sagen. Ja, und gleichzeitig auch ein bisschen die Ernüchterung, dass auf dieser Suche ich hauptsächlich mich selbst gefunden habe und mich selbst auch als Hindernis erkannt habe, dass es eben nicht so ist. Ich hatte ja so ganz naive Vorstellungen, ich gehe nach Kalifornien, da gibt es ganz tolle Kommunen und dann trifft man die, dann findet man sich super, da lebt man zusammen und alles ist perfekt. Und man hat mit dem, ich sag mal, mit der Welt, die ich nicht so schön finde, nichts mehr zu tun. Ja, das waren so die naiven Vorstellungen aus, jetzt muss man wissen, das war jetzt Mitte der 80er, da war das vielleicht auch so Teil des Zeitgeistes, diese Vorstellung, man macht eine biologische Landwirtschaft, was damals so aufkam, also die ganze Kommunenidee kam ja damals so auf, ne? Oder war noch eine Fortsetzung, müsste man vielleicht besser sagen, aus den 60ern, ne? Aber es war immer noch so ein Geist. Finde Leute, die sich für deine Entwicklungsthemen interessieren und mach mit denen eine happy Big Family und eine Kommune und lebe ein anderes Leben, was eben dann innerlich bereichernd ist, ne?
Also diese Geschichte, eben, die gab es damals mal schon. Also ich habe auch schon so ein bisschen diese vierte Qualität auch rausgehört, diese Weisheit des Innehaltens. Das hat in dem Sinne stattgefunden. War das auf diesen Reisen das erste Mal oder war das dann, also hast du das als Praxis auch in deinem Tun, in deinem unternehmerischen Tun dann später auch immer wieder gepflegt? Würdest du sagen, kommt von da die Weisheit oder was eher vom Verbinden und Suchen der Menschen, die das gleich sehen mit der Innenschau?
Ich glaube, die Weisheit kommt vom Scheitern. Das ist ja auch diese Irrung oder welche Vorstellung ich habe, wie ich sozusagen meine Wünsche verdinglichen kann. Ja, also wenn ich das tue, dann kommt dies und jenes raus. Also Ursache-Wirkungsdenken oder lineares Denken. Und Weisheit wäre für mich ja eher so das dialektische Denken. Ja, es geht nicht so linear. Du nimmst dir was vor, willst es haben oder hast du eine Vision, dann machst du das und dann verbindest du dich und dann bist du weise. Sondern es ist ja ein iterativer Prozess und wo das Scheitern an sich das Spannende ist.
Weil ich dort, ist auch bei mir, also ich habe auch in meinem Scheitern die größten Erkenntnisse gewonnen. Und wenn man jetzt von da, also eben vielleicht zu diesen vier Qualitäten noch, oder diese zirkulären, es ist zirkulär, oder es beginnt immer wieder von Neuem, oder? Und du sagst eben, dass das hat den Aspekt vom Dialektischen eingebracht. Das Zirkuläre soll eben auch eine Einladung sein, zu sagen, ich schaue mir auf gewisse Qualitäten und wo stehe ich gerade und wie komme ich weiter. Wenn du jetzt hier die Haltungen, diese sechs, oder die anscheinend eben schon früh in deinem Leben aufgepoppt sind, hier reinwebst, welche Rolle oder was ist zuerst mal Haltung? Oder wir hören das Wort immer wieder, dass wir hier die Hörenden, Hörerinnen und Hörenden ein bisschen abholen, ja, das sauber abzugrenzen, aber auch einzuführen, ja, von was spricht, was ist Haltung und warum ist es heute speziell wichtig?
Na, ich würde sagen, ich habe auch diesen Begriff für mich auch erst mit dem Schreiben des ersten Buches oder ein bisschen davor, sagen wir vor 10 Jahren oder so, entdeckt als Klammer. Weil es ja, wenn du in den Duden schaust, ein ganz tolles Wort ist, denn es beschreibt, wie unser Gehirn, unser Denken in Grundeinstellung vernetzt und verdrahtet ist. Ja, es beschreibt unser Verhalten, also die Gestimmtheit, mit der wir dem Leben begegnen und unsere innere Beherrschtheit. Also wie sind wir so in der inneren Verfassung der Welt gegenüber? Und damit hast du sozusagen das Denken, ja, in Form von Einstellung, Glaubenssätze, Vorannahmen, das Fühlen in Form von Verhalten und Begegnung und Gestimmtheiten und das Sein in Form einer inneren Beherrschtheit. Also du könntest sagen, oder das in Resonanz gehen mit dem Leben. Ja, wie halte ich es denn mit dem Leben? Ja, bin ich da im Kampf damit? Glaube ich hier, muss hier irgendwie, bin zum Kämpfen hier. Oder sage ich, ach, das ist ja mal ein schöner Lernspielplatz hier. Und dieser Begriff, das in wie so ein Gefäß zu sehen, diese drei Intelligenzsysteme, die uns Halt geben, ja, aber auch wie so, was ich halten kann und aushalten kann, was ich in mir halten kann, an Gedanken, an Spannung, an Überlegungen, an Gefühlen, in der Gleichzeitigkeit mit den Paradoxien und Dilemmata.
Darf ich da ganz kurz rein? Du hast jetzt von drei gesprochen, vorher sind sechs gewesen, also sind die drei.
Nee, du hast mich ja gefragt nach Haltung, was Haltung eben, genau. ist. Mhm. Und Haltung ist jetzt erstmal ein Sammelbegriff für das Denken, das Verhalten, ja, und das Beherrschtsein, also die innere Haltung. Und das umfasst drei Intelligenzsysteme. Aber diese Art und Weise, wie wir diese Haltung entwickeln, weil wir damit werden wir nicht geboren. Das ist wiederum ein Entwicklungsprozess, von dem ich ja sechs Haltungen beschreibe, aber es gibt ja noch mehr. Es gibt insgesamt 10, die ganz gut beschrieben sind. Also 2 davon sind eben vorsprachlich und 2 sind transpersonal, die ich halt nicht in den, oder sag mal, die habe ich in dem zweiten Buch Haltung erweitert drin, aber sonst weniger. Also das ist der Unterschied. Also wenn du mich fragst nach Haltung, wie ich das verstehe, dann ist es eben dieser Sammelbegriff für die Art und Weise, wie wir denken, fühlen und sind.
Ich habe über diesen Weg, den du jetzt gegangen bist, eben vom ersten Buch gesprochen, bis heute. Und dazwischen kam eben das zweite Buch, dann kam auch noch ein essayistisches Buch, bei dem du mich auch eingeladen hast, eine Geschichte beizusteuern. Ich habe dort so diese Haltung vertreten, dass es mit der Ich-Entwicklung beginnt, oder mit dem Selbst, weil ich eben auch durch Scheitern gelernt habe, dass wenn ich zu viel Wandel ins Außen projiziere, dass das dann unter Umständen eben auch dafür darf, mal kurz, hey, da ist ein Spiegel, schau doch mal zuerst auch mal bei dir selber, wo ist hier noch Wandel oder eben Veränderung und Entwicklung oder Wachstum nötig, um gewisse Sachen, du hast das Wort auch schon gebracht, halten zu können. Und dann eben vielleicht hier die Frage, ja, diese drei Intelligenzsysteme, von was sprechen wir da und welche Bedeutung sprichst du denen zu?
Na, du kannst ja sagen, das eine ist das Denken, was wir eben über Sprache auch wahrnehmen, das andere ist das Fühlen, also dieses Verarbeiten von emotionalen Informationen, die sozusagen in unserem Körper erstmal da sind, und das andere ist so dieses intuitive oder resonierende Sein, ja, wo du sagen kannst, und das finde ich ganz spannend, dass Sprache und das Denken relativ neu ist in unserer evolutionären Geschichte. Ja, also das, man sagt so, das können wir seit 70.000 Jahren, 100.000 Jahren, so gibt es verschiedene Theorien. Das sind aber gerade mal 4.000 Generationen, wo du denkst, ist ja gar nichts. Ja, und wir sprachen gerade, ich habe gestern nochmal diesen Film Am Anfang war das Feuer gesehen von 1981, der mich damals sehr fasziniert hat, weil er eine Welt zeigt von Menschheit, wo wir noch nicht in ganzen Sätzen sprechen konnten, sondern nur in Lauten. Ja. Das scheint ja alles so selbstverständlich. Und wenn du Conan der Barbar oder irgendwelche Filme siehst, dann sprechen ja alle so wie heute. Konnten wir aber nicht. Und Sprache ist halt ein ganz besonderes Intelligenzsystem, weil es später dazugekommen ist und weil Sprache von Natur aus einen hypnotischen Charakter hat und sich über die anderen Intelligenzsysteme drüber legt. Ja, also so, und dieses Zusammenspiel von dem Denken, dem Fühlen und dem Resonieren zur Welt, das ist an sich ganz spannend, weil es auch eine Entwicklung in den Haltungen beschreibt. Da kommt dann vielleicht die vierte Komponente dazu, das Bewusstsein, wessen sind wir uns eigentlich wann wie bewusst, im Zusammenspiel mit diesen drei Intelligenzsystemen. Und da können wir eben so eine Entwicklung erkennen, die ja einmal mit der Sprachfähigkeit anfängt, dass wir so mit 2-3 Jahren, kommt ja zu dem rein körperlichen Empfinden und Fühlen, ja, in verschiedenen Zuständen, die in den Emotionen erscheinen, dann dieses interpretierende Intelligenzsystem dazu. Also das, was dann ja irgendwann auch zur Bildung eines Ichs führt. Ja, und dieses Ich ist sozusagen dieses Konstrukt in Sprache, was sich zwischen uns und die Weltwahrnehmung stellt.
Und das Spannende, was mir jetzt gerade so aufgeploppt ist, das Bild, oder? Ist so dieser, darum ist es ja auch so spannend, das habe ich ja noch gefragt, oder? Warum ist es heute so wichtig, oder? Und das Denken, oder das in Sprache bringen, ganz eben das letzte System sozusagen, oder dass das auf den anderen aufsetzt, oder für mich erklärt, das ist die Haltungen oder so, wie sie du beschreibst, mit auch mit diesen Bildern und dieser Kompetenz, die du ja über dein Wirken auch aufgebaut hast, oder du hast ja mal eine Agentur, also du hast eine Agentur gegründet und hast es in weitere Hände gegeben, um dich auf diese Arbeit auch zu konzentrieren. Und von daher kommt auch, dass du vieles auch bildlich darstellst, oder? Und hier dann eben zu sagen, hey, es geht darum, dass wir uns bewusst werden, so würde ich es formulieren, füge an oder mach es anders, wie du magst, dass wir uns begreifbar werden, dass unser Bewusstsein sich in Teilen formiert. Also eben, es hat körperliche Elemente, archaische Elemente, es hat eben fühlende Elemente, es hat spirituelle Elemente, die wir nicht erklären können, mystische. Und auf diesem baut dann das Denken auf, oder?
Genau.
Und wenn wir uns nicht die Mühe geben, und von daher so verstehe ich Augenhöhe dann auch, oder? Wenn wir uns nicht die Mühe geben, uns darauf einzusetzen, was braucht das Gegenüber oder wo steht das Gegenüber, und das meine ich jetzt nicht wertend, oder? Wenn ich mir diese Mühe nicht mache, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass ich mich nicht verstehe. Mhm. Ich weiß nicht, was das auslöst jetzt bei dir, aber das ist für mich so, das ist nicht eine große Aufgabe, oder? Das ist mir bewusst. Oder?
Na, du fragst ja, warum ist das heute spannend? Ja, weil es kann man sich ja so ein bisschen wenn man sich den menschlichen Geiststrom so anschaut, ja, okay, wir waren die Leute, die dann irgendwann auch noch nicht so lange her, vor 1200 Generationen gelernt haben, Feuer zu machen, ja, vorher konnten wir es zwar irgendwie aufrechterhalten, aber nicht selber machen. Dann haben wir irgendwann das mit der Sprache und dem Ich gelernt, dann haben wir irgendwelche Clans gegründet und Königreiche und sonst was. Und dann sind wir in die Abstraktion gekommen mit unserem Denken. Götter erfunden, Religionen erfunden und Bücher geschrieben. Auch nicht so lange her. Ja, weiß ich nicht, Schrift 200 Generationen oder so, philosophieren tun wir seit 100 Generationen, alles nicht so lange her. Und irgendwann kam ja dieser Moment, wo wir gesagt haben, ah, okay, du kannst auch selber denken. Ja, mit der Aufklärung oder der Renaissance, der Beginn von wissenschaftlichem vergleichendem Denken. Merkst du auch wieder, krass, ist ja gerade mal 20 Generationen her, dass wir wissenschaftlich vergleichend denken und unseren Verstand für mehr benutzen als das Verfolgen von Riten und vorhergesagten Texten auswendig lernen, ja. Sondern hier haben wir erkannt, ah, es gibt ein Ich kann individuell erkennen und mit dem Ich kann ich vergleichend erkennen und dann nochmal mir anders in Bezug treten mit dieser Wirklichkeit, was zu den Wissenschaften geführt hat oder auch der Bezug aufs Individuum, zu Demokratien, zu aufgeklärtem Wissen, zu Bildung und so weiter. Ne? Und mit der Psychologie, auch wieder nicht so lange her, gerade 1850 so losgegangen mit Freud und William James, haben wir gemerkt, ach so, wir sind ja gar nicht einer, wir sind ja viele. Wir haben ja Anteile, wir haben eine Psyche, eine Logik der Psyche in uns drin, die können wir uns ja auch mal angucken. Ja, und mit der Logik der Psyche ist ja Freud auf das gekommen, was dann Talking Cure genannt worden ist, also die Verbindung zwischen Gefühlen und Sprache. Die Art und Weise, wie wir Gefühle versprachlichen können oder Emotionen, emotionale, der hat dann mit Träumen gearbeitet und was damals noch so psychoanalytisch so in den Anfängen war. Aber grundsätzlich war es diese Verbindung, ach schau mal, wenn du die Innenwelt besprechbar machst, ja, dann hast du Eingriff auf deine Verstimmtheiten. Ja, und alle therapeutischen Prozesse, Coaching, Therapie sind Versprachlichungsrituale. Zu großen Teilen. Natürlich gibt es auch Körpertherapien und Aufstellungsarbeiten und so weiter. Aber ganz viel hat damit zu tun, dass das Bewusstsein anders auf Sprache schaut und wir seit dem psychologischen Verständnis dieses Verhältnis verstehen, dass wenn du mit deinem rationalen Verstand auf emotionale Energien schauen kannst, du zu einem bewusster werdenden Fühlen kommen kannst, zu einer Ausdrucksfähigkeit von dem, was in dir emotional passiert, die innerlich zum Beispiel befreiend wirken kann.
Ja, und das Spannende, was du jetzt gesagt hast, oder? Neben diesen therapeutischen und coachenden Ansätzen, oder? Also die Körperarbeit erwähnt, oder? Da mache ich ja auch einiges. Und das Spannende ist ja, es bleibt, oder? Auch wenn ich rein körperlich oder auf der Empfindungsebene arbeite, somatisch oder auf der Ebene zum Beispiel, dann bleibt mir diese Übersetzung oder die Integrationsarbeit, es dann wieder zu integrieren, die bleibt ja trotzdem. Oder? Weil ich empfinde ja etwas, aber ich darf ja nicht alleine gelassen werden mit dieser Empfindung und dran. Es kann ja sein, dass etwas hochkommt, das nicht so einfach zu halten ist. Und dann brauche ich eben Begleitung, aber ich brauche eben auch dann Begleitung, das Ganze zu integrieren in mein Denken, in Sprache bringen, um daraus wirklich zu wachsen. Sonst habe ich einfach eine Erfahrung gemacht, aber die kann ich nicht verwerten. Da draußen.
Genau. Und das Interessante ist, dass in der Geschichte, wir denken ja, alle hatten schon immer Gefühle. Ja und nein, alle hatten schon immer Emotionen. Aber allein das Wort, und das war für mich auch nochmal so ein Augenöffner, das Wort Feelings oder auch Gefühle ist erst mit der Aufklärung entstanden. Denkst du, ach, das ist immer interessant, hätte ich jetzt gar nicht so gewusst, ja. Früher hast du eher auch noch, sagen wir mal, in der Antike gedacht, wenn du starke Emotionen hattest, dann waren die Götter in dir. Und die Götter waren im Prinzip emotionale Qualitäten. Aphrodite, Ares, Mars, wen auch immer du genommen hast, die waren Repräsentanten, Dionysos, ja. Und du warst dann sozusagen, der Gott war anwesend, wenn du dann starke Emotionen hattest. Dann hieß das im deutschen Sprachgebrauch Leidenschaften, also etwas, was Leidenschaft, Passionen oder Gemütsbewegungen. Das war auch so, oh, du musst dich von den Gemütsbewegungen fernhalten. Ja? Und erst mit der Aufklärung, also erst mit dem Einsetzen einer Innenschau auf das Denken, und man nennt es in der Psychologie auch die dritte Perspektive, die sozusagen anfängt, das eigene Denken zu beobachten und das vergleichende Denken zu machen, fingen die an, überhaupt von Gefühlen zu reden. 1750, so um den Dreh, so mit Goethe und so weiter, die dann ja dann alle folgten, wo es auch darum ging, wie fühle ich denn richtig? Was muss ich dann an welcher Stelle tun? Was ist denn angemessen? Also das Richtige, das Gute, das Angemessene. Ja, also welche sind denn jetzt so die Top-Gefühle?
Also, Sie haben durchaus auch wieder in Kategorien dann versucht.
Ja, natürlich.
Richtig und falsch und so.
Weil das der rationale Verstand ja erstmal macht. Ja, was sind die Guten, was sind die Schlechten, was sind die Angemessenen? Und jetzt, wo wir sie schon mal haben und wo wir sie als Teil von uns akzeptieren, aber glauben, wir müssen sie kontrollieren. Also gab es dann Knigge, gab es verschiedene Anleitungen, wie du korrekt zu fühlen hast. Ja, und Ohnmacht ist korrekt für Frauen, aber nicht für Männer. Weinen dürfen Frauen, aber nicht für Männer. Das kommt ja alles aus diesem Rationalisieren, aus dieser viktorianischen Zeit oder wie immer das dann in welcher Kultur hieß. Aber es war eine kategorisierende Wahrnehmung von Gefühlen. Damit fing es an. So wie mit Anleitung, ne? Und dann haben sie später auch mit der Romantik und dem Idealismus und so dieses, was sind denn die Top-Gefühle, was ist denn the best of the best of the best, die du haben kannst, so das Eigenbestimmte, ne? Und das kam dann ja schon in der amerikanischen Verfassung, the pursuit of happiness, glücklich sein, das Sublime, das Erhabene, also die Idee, da gibt es so eine Art Leiter der Gefühle und ich muss gucken, dass ich die besten haben kann. Ja, so karrieristisches, eigenbestimmt souveränes Denken. Und erst mit der Psychologie haben wir dann gesehen, ach nee, das sind ja alle möglichen. Das sind Trauma, das sind Kummer, Angst, Verrücktheiten, alles Mögliche im System. Und das gehört zu mir und meinem biografischen System. Das ist kein Gott, der das da in mir macht. Das ist auch nicht gut oder schlecht. Das ist erstmal da. Und es hilft, wenn wir es nicht wertend betrachten können, sondern als Teil unserer Weltwahrnehmung erstmal akzeptieren. Ist auch ein relativ neuer Gedanke. Und für viele Leute ist es immer noch so, als wären Gefühle Gegenstände. Ja, die
also
irgendwie
ich,
hast oder
ich
nicht
bin
hast.
Sie
oder
und ich nicht die habe, oder? Das ist ja der Unterschied.
Ja, genau.
Ich bin
genau.
Die Gefühle oder ich habe sie. Oder?
Ja, und früher warst du warst einer Emotion ausgesetzt. Ja, das überkam dich. Ne? So die Wut, die Raserei war in mir. Ne? Ja. Und heute würdest du sagen, ja, ich hatte ein Trauma getriggert, ja, und dann ist sehr viel Wut in mir aufgekommen, ne? Und die habe ich dann weggeatmet. Ja, das würden sie früher nicht so gesagt haben. Ne? Das ist eben Haltung, diese konstrukthafte, erweiternde Erklärung im Zusammenspiel von Bewusstsein, Gefühlen und deinen Erklärungen dafür.
Also es ist, um es wieder so ein bisschen in den Alltag zu bringen, oder? Ich hatte gerade mit den Kindern auch immer wieder schöne Erwartungen. Vor dem im Schlafen gehen auch, oder? Da kommen, oder? Pubertieren oder nicht pubertieren oder immer so in dem Alter plus minus, gibt es immer wieder mal auch Situationen, da kommt Angst oder Trauer und dann frage ich immer so aus Neugierde, ja, und was ist jetzt das? Also was hast du? Also hast du Trauer, hast du Angst? Da kommt manchmal die Antwort, ich weiß es nicht. und das ist ja genau so, das ist ja der Teil dieser Entwicklung, oder? Und die Frage ist, bleibe ich dabei, dass ich es wie nicht mich beschreiben kann, oder? Ich kann ihm vielleicht ein Wort geben. Aber was ich in meinem Sein so für mich herausgearbeitet habe, ist diese Erkenntnis, hinter diesen Gefühlen ist auch eine Information. Das sind Informationsträger, die wollen mir was sagen über mich. Und die Frage ist ja, möchte ich mich dorthin entwickeln oder belasse ich es dabei, dass ich zuerst einfach mal sage, ja, ich möchte eben das Wegatmen oder diese Emotion oder lateinisch emovere, also weg, ich will sie weghaben, oder? Ich will sie weghaben, diese Emotion, dass ich sie wegatme zum Beispiel, hast du vorher gesagt. Oder gehe ich dann noch einen Schritt weiter und sage, hey, das sind Informationsträger. Die Angst hat mir was zu sagen, die Wut hat mir was zu sagen und ich möchte noch weiter so in dieses, in das Sein eintauchen, oder? In das Sein, in das wirklich ruhig, innerer Frieden wird er dann teilweise noch verwendet als Wort oder als Begriff. Oder sage ich, nö, ist gut, wie es ist. Ich bin halt manchmal ein bisschen ein Pünktli. Und dann kann ich das auch akzeptieren, wenn ich das so annehmen kann, ist das auch okay. Oder? Nur eben, das Umfeld muss dann halt mit mir, wenn ich so blind halt umgehen, oder? Aber das ist halt die Spannung, ich glaube, also die Breite, die es auch gibt, oder? Ich glaube, an Menschen, die da rumlaufen, inklusive mir oder dir. Und wie gehst du damit um, oder? Mit dieser, wenn ein Zeitgenosse oder eine Frau oder ein Mann, ist ja egal, oder eine queere Person da ist und irgendwas beiträgt, wo du sagst, nee, das kann man jetzt doch ein bisschen, lassen wir den Raum mal öffnen und die andere sagt, ja, nee, den lassen wir jetzt zu.
Naja, erstmal gilt ja der Autonomie-Respekt für jedem, dass jeder seine eigene Weltwahrnehmung haben kann. Ne? Mhm. Und wenn ich mich erinnere als Kind, wie habe ich denn Emotionen erfahren? Ja, zum Beispiel, der Klassiker war für mich in den Keller gehen. Für mich waren unter der Kellertreppe Skelette, die nach meinen Füßen greifen wollten. Irgend so was Irrationales. Also was Äußeres, irgendeine Gefahr, irgendwelche wesenhaften Dinge, die mir meine innere Anspannung in den Keller laufen zu müssen, irgendwie erklärt haben. Ja. Heute laufe ich in diesen Keller, das ist ein Reihenhaus aus den 60ern und ich denke so, sag mal, wie hättest du jemals auf die Idee kommen können, dass da unter der Kellertreppe irgendwelche Wesen sind? Ne? Aber mein kindliches Gehirn, kann ich mir erinnern, hat das gemacht. Und dann später auch diese Auslagerung von meinen emotionalen Wahrnehmungen, dass da irgendwer ist außerhalb von mir, der das jetzt für gut oder schlecht befindet. Also dieses dualistische Denken, ja. Mhm. Und irgendwann, sagen wir, mit Beginn des Tagebuchs zu sehen, ach, das sind ja Stimmungen und Verstimmungen in mir. Ja, und dann ist ja so dieser erste Wunsch, ich möchte die Emotionen kontrollieren. Mein Verstand ist ja besser, also mache ich die erstmal weg. Also es ist eine ganz normale und auch richtige Reaktion. Natürlich habe ich keinen Bock, Skelette unter der Kellertreppe zu erleben, ja, weil ich denke, es ist ja irrationaler Quatsch. Und wenn ich jetzt anfange zu denken, gucke ich drunter, sage, nee, sind immer noch keine, Emotionen sind Blödsinn. Also diese Ablehnung von irrationalen Emotionen ist ja ein Teil der Aufklärung, ja. Und damit wird aber manchmal das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Dann sind wir ja auf diese irrige Annahme gekommen, lass uns rational sein und das mit den Emotieren lassen wir mal bleiben. Ja, würde ich sagen, ja genau. Also mit dem irrationalen Emotieren lässt du mal bleiben. Ne?
In der weiteren Emotieren, spannendes Wort.
Ja, also diese ganze so in Aufgeregtheiten sein und Massenemotionen und wie sie sich alle aufregen. Wo du denkst, ist ja herrlich irrational, aber eben noch unaufgeklärt. Und das war ja vielleicht auch der Sinn der Aufklärung, warum die dann mit diesen ganzen Beherrschtheiten und so gearbeitet haben, ne? Weil es sinnvoll erschien, weil natürlich diese irrational aufgeladene Welt mit irgendwelchen Hexenglauben und was es da nicht alles gab, dass davon Abstand zu finden. Und in diesem Prozess, die guten Emotionen, also der Differenzierung, der Unterschiedsbildung, was ist jetzt gute, was ist jetzt schlecht, was will ich denn haben, wie will ich denn drauf sein, ich will glücklich sein, geht die Bewegung ja so langsam wieder nach innen von deinem Bewusstsein. Na, wenn ich glücklich sein will, dann muss ich ja mich abgrenzen zum Unglücklichsein. Also fange ich an, innerlich Differenzierungsprozesse zu machen. Das ist gut, das ist schlecht, ich bin nicht so gut drauf, das tut mir besser, das ist nicht so gut. Und in diesem Differenzierungsprozess fange ich an, mehr von der Innenwelt zu sehen. Ja, und dann schaust du aber auf die emotionalen Informationen mit Verstand. Und deswegen glaube ich, ist Fühlen, so wie ich es jetzt auch frame in unserem neuen Buch, Fühlen, der bewusstere, rationale Umgang, und das hört sich erstmal so ein bisschen sperrig an, aber du versorgst die emotionalen Energien auch mit deinem Denken. Dass du nicht einfach nur sagst, ja, das habe ich jetzt so, sondern was ist es denn? Also allein dieser Prozess, ich fühle mal rein mit meiner Bewusstheit auf diese emotionalen Informationsangebote, ja, welche Gefühle sind damit verbunden? Also dass Gefühle eben im Unterschied zu Emotionen Konstrukte sind. Kulturelle Konstrukte, gelernte Konstrukte, benennbare Konstrukte, über die du reden kannst. Während du über die Emotionen ja oft nur sagen kannst, na, wie geht's dir? Nicht so gut. Ja, was denn? Ja, weiß ich auch nicht. Ja, also die sind noch im Unbesprechbaren. Und das kann man natürlich auch anders framen, aber so macht es Sinn, warum man das Unbenennbare, Irrationale erstmal ablehnt, ja, in der aufklärenden, rationalistisch-funktionalen Haltung, um dann ihm wieder zu begegnen, aber im Fühlen mit dem Sprechen. Und deswegen ist ja auch der Übergang, und da kommen wir drauf, warum ist das heute so spannend, weil wir heute halt in Kulturen, in einer Kultur leben, wo du plötzlich über emotionale Informationen reden kannst, indem du sagst, ja, was fühlst denn du? Ja, und dann sagen kann, ja, ich fühle dies, fühle das, fühle jenes. Ne? Und dieser Vorgang ist, könnte man sagen, eine relativ neue Kulturpraxis, wo wir ja noch so ein bisschen diesen emotionalen Analphabetismus haben. Also wir haben noch nicht mal die Wörter, und es gibt, glaube ich, 550 Wörter für Gefühle. Ja, fragst du mal Leute nach, wie viel benutzt du denn so? Sind das vielleicht 10 oder 20? Mhm. Ja, und diese Granularität, also dieses feinfühliger Werden, hat eben auch was mit Versprachlichung zu tun. Also weil nur dann kannst du bewusster hingucken und informationsfähiger dir selbst gegenüber sein und dich dann auch selbst informieren, ach, so geht's mir. Ja? Mhm. Und wenn du einfach nur weißt, ja, ist irgendwie alles schwer gerade, alles zu viel, ja, okay. So.
Ich habe in der Vorbereitung, habe ich noch die, vielleicht passt, ich glaube, es passt hier gar nicht ziemlich gut, so ein Post von meiner Hypnosetherapeutin, mit der ich immer wieder mal gerne gewisse Sachen in meinem Inneren anschaue. Und ich kann es kurz vorlesen, da wurde gesagt, mehr fühlen, weniger erklären, mehr lachen, weniger grübeln, mehr loslassen, weniger erzwingen. Ich weiß, wir sind im Dualistischen, aber ich lasse mal stehen. lebe das Leben, ohne dich ständig zu rechtfertigen, einfach sein, weil du genau so, wie du bist, genug bist. Ist das auch ein bisschen der Prozess, ist auch ein Entwicklungsprozess, oder? Dies zum inneren, tiefen Überzeugung, genug zu sein, ist da wahrscheinlich auch das, oder? Weil das ist ja etwas in den früheren Haltungen und in den beginnenden Haltungen, ist ja das etwas, was enorm schwierig ist, oder? Weil eben, ich habe diese Skelette am Bein, ich habe ganz schwierige Sachen, oder? Die vielleicht ich mitschleppe. Und irgendwie kann ich die nicht benennen, ich kann sie fühlen schon gar nicht und irgendwie sonst irgendwie schwierig. Ja, wie will ich da zu einem inneren Überzeugung, Haltung kommen, dass ich genug bin, oder? Und ist das dann auch ein Teil? Und wenn ich dann mal dieses habe, dass ich dann auch mit alles, was innerlich in der Innenwelt ist, dann vielleicht auch besser in Sprache bringen kann, integrieren kann? Oder würdest du das anders sehen, ja, oder beschreiben?
Ja, wie du schon sagst, das ist natürlich individuell und auch das Genug grenzt sich ja ab von einem Nicht-Genug. Also bist du in der Polarität, sondern es ist ja, ich bin ein großer Fan von Hypno, ja, hypnosystemischem Denken und Hypno-Coaching, weil du hier Zugang zu deinen emotionalen Energieangeboten hast, die sich in Bilder übersetzen. Ja, und die sind auch dem bewussten Verstand da zugänglich. Du kannst sagen, ja, ich habe dies und das gesehen. Dein Verstand stell dir Bilder zur Verfügung, die dann auch wieder in Wörter übersetzbar sind. Und dadurch kriegst du ja auch einen granulierteren Zugang zu dem, was ist in mir emotional los. Ne? Und also man könnte sagen, ja, du bist dir selbst genug. Es gibt da auch wenig Alternativen, als dir selbst genug zu sein. außer dich selbst zu bemängeln. Und was natürlich aus diesem vergleichenden Denken mit irgendeinem gewünschten Ist-Zustand. Ja, und aber ich glaube, es ist, und das ist ja auch interessant, dass das Ich ja als ein Sprachkonstrukt so ein bisschen der Kollateralschaden der Sprachfähigkeit ist. Mhm. Also, dass wir irgendwann ja glauben, wir wären dieses Ich. Und sagen, ja, ich bin dies, ich bin das, ich bin jenes. Dann guckst du genauer hin und denkst so, puh, ja, ich bin so vieles andere auch. Ne? Und wenn du mich fragen würdest, ja, wer bist du, dann würde ich dir irgendeine Erzählung anbieten und nachher denken, ja, ich hätte mich auch so erzählen können. Das wäre auch alles richtig gewesen. Mhm. Und du erkennst, dass das Ich ein Konstrukt ist, was sich eben immer komplexer gestaltet, so dass du dann irgendwann merkst, ach, ich habe ja Teilpersönlichkeiten, ich habe ein inneres Kind, ich habe eine Kulturprägung, ich habe eine Bildungsbiografie, ich habe verschiedene Anteile. Und das Interessante ist, wer schaut sich die Ichs an? Und dann bist du eben in dieser Qualität des Selbst, von dem aus du vielleicht dir selbst genug bist. Weil du mehr, man nennt es dann in der Psychologie die vierte Perspektive, also der Anteil in dir, der nicht wertend, aber schon auch differenzierend auf deine Gedanken und Gefühle schauen kann.
Genau. Ja, und jetzt kommt mir, also, warum diese Eingangsfrage, warum ist es heute gerade so wichtig, oder? Also ich wollte gerade sagen, oder, dass das Selbst und das Ich, oder, das war wichtig, oder, dass man es auseinander nimmt und auch sauber hinstellt. Und das, ich fand es schön, dass du jetzt gesagt hast, dieses Genugsein, oder, dass wenn man das auf dieser Ebene des Selbst, oder dieser vierten Dimension, ich glaube, ja, dann, das hatte ich jetzt vor kurzem mal so wirklich, so ganz tief im Körper auch, und das fühlt sich grandios an. Aber es ist eine ganz andere Qualität, als wenn ich das Gefühl habe, ja, ein Teil von mir ist gut genug, oder? Weil dann habe ich aber noch einen anderen, der vielleicht dann eben noch nicht gut genug ist. und wenn ich aber so dieses, auf dieser Ebene des Selbst, oder dieses verkörperte Gefühl, ich bin gut genug, oder? Das ist eine wunderbare Ausgangslage, glaube ich auch, um dann, ja, einfach zu sein. Und wenn wir jetzt sagen, wir machen ein Gespräch von der Oberfläche in die Tiefe, dann ist mir wichtig, dass wir noch kurz, weil ich ja immer wieder auch mit dir zusammen, aber auch mit Josef und anderen über das Integrale spreche. Ich glaube, dort kommt eben dieses verbindende, vernetzende Element rein zwischen dem, was eben kulturprägend ist, auch nicht sichtbar, aber besprechbar, weil es kollektiv ist. Aber das, was ich oder du tust oder was wir gemeinsam vereinbaren, ist ja verhandelbar, ist sichtbar, ist anfassbar. Und diese beiden Sachen, was ist sichtbar, was ist unsichtbar, was ist individuell, was ist kollektiv, das in meinem Bewusstsein zu verorten, wird dann schon ein bisschen komplex. Ist nicht so einfach, oder, zu halten. Und ich mache dann eben immer wieder auch die Erfahrung, immer wieder oder wiederholend, ist vielleicht ein besseres Wort, wiederholend auch die Erfahrung, dass genau hier scheiden sich dann auch ein bisschen, was besprechbar wird und was nicht, an der Fähigkeit, Komplexität aushalten zu können und zu wollen. Weil ich habe eben zum Beispiel, ganz konkret, pragmatisches Beispiel, ich habe diese Konferenz mit Josef gemacht im Juni und habe dann 7 Unternehmer eingeladen und einer ist gekommen. Und ich habe mehrfach die Einladung ausgesprochen. Und keine Antwort bekommen. Und das ist so, und das ist für mich dann so, ist ein Beispiel, oder? Und ich kann es, ist mein momentaner Stand des Irrtums, dass ich immer sage, ja, irgendwie spricht dieser Teil noch nicht mit diesen Personen. Und ich kann es irgendwie mit der Komplexitätskonstruktion, also wie kann ich Komplexität wirklich besprechen? Und ich kann es ich kann mich darin orientieren, ich fühle mich wohl und darum komme ich und darum investiere ich Zeit. Und sonst investiere ich aber eben keine Zeit, wenn ich mich nicht wohlfühle, oder? Würdest du auch so sagen, hat das mit dieser Komplexität zu tun oder ist da noch etwas anderes? Das siehst du noch etwas anderes?
Na ja, klar, die Anschlussfähigkeit ist natürlich unterschiedlich. Jeder hat andere Hobbys. Ne? Die einen interessieren sich fürs Integrale. Aber ich glaube, und daher kommen wir auch das Modell der Haltung aus diesem Ich-Bildungsprozess. Also womit identifizierst du dich, mit welcher Art von Gedanken und mit welcher Art von Ich-Konstruktion? Ja? Und nachdem wir die Vernunft sozusagen entdeckt haben für uns und das vergleichende Denken und du merkst, ach guck mal, ich bin ja nicht wie alle anderen, ja, entsteht halt dieser große Wunsch nach innerer Freiheit. Also dich aus dem dominanten Kultur prägenden Konzept so weit zu lösen, dass du besseren Zugang zu deinen eigenen Wahrnehmungen hast. Also man sagt so, die Kultur ist die erste Gehirnwäsche. Ja, guckst du mal, was will ich denn? Was sind meine Ziele? Was ist mir denn wichtig? Was bringt mich nach vorne? Was ist mein Fortschritt? Und so weiter. Also ist diese, ich sag mal, nutzenorientierte Eigenbestimmung mit der Freiheit von den anderen erstmal ganz stark im Fokus und auch notwendig. Also du brauchst ein gutes Ego, was sich stabil auf dich selbst beziehen kann, was genügend Macher ist, um sich nicht mehr als Opfer in dieser Welt zu sehen. Mhm. Wo du sagen kannst, ja, die Welt ist herrlich widersprüchlich, ja, und die Sachen sind auch unlogisch und da gibt es ziemlich viele dumme Leute, die Macht haben. So what? Ja, ich bin ich und ich mache jetzt mein Ding und ich zieh's durch und obwohl die Welt incomplete ist. Und das ist ja so die gesunde Eigenbestimmung, die du eben, glaube ich, brauchst, um diese Reise nach innen anzugehen, ja, dass du eben nicht mehr dich als Opfer definierst, ja, oder auch denkst, dass die Beschäftigung mit integralen Inhalten dich dein Ego vergrößert. Gibt's ja auch herrlich, diese Fantasie, habe ich viel erlebt, so nach dem Motto, dann werden wir integral, dann sind wir noch bessere Ichs. Ja. Und dann zu sehen, was du sagtest, dieses Genugsein und sich bemängeln, diese Idee, das knipse ich irgendwann aus und dann bin ich eine bessere Ich-Version, ja, wo ich sagen würde, nee, das redet weiter. Ja. Also das Bemängeln hört nicht auf, das Nicht-Genugsein hört nicht auf. Es redet halt, weil es die Natur ist des Ichs, sozusagen Redeangebote zu stellen, ja. Ob du dir von deinem Gehirn alles gefallen lässt und das ist eine andere Frage. Das bin ich, ja genau, ich bin nicht gut genug. Oder du denkst so, ach Gottchen, jetzt kommt der innere Abwärter wieder und will mich fertig machen. Ne? Na okay, drei Sätze darfst du sagen, aber dann gucke ich auch, dass ich den Rahmen was größer ziehen kann. Und was heißt denn größer ziehen? Und das finde ich interessant, der Eintritt in die integrale Welt ist ja die, dass es dich nicht losgelöst von der Welt gibt. Mhm. Also dich gibt's gar nicht. Du bist deine Sprache, die du sprichst, ja, die ist jetzt auch mal gerade 100 Generationen alt, ja, dass wir Deutsch sprechen können oder noch nicht mal, ne, noch 50 Generationen nur, dass wir überhaupt Deutsch sprechen, ja, und alles sind Dinge, in die du eintauchst. Wir tauchen in diesen Kulturstrom dieser Zeit ein. Unser Gehirn wird damit gefüllt, ob du willst oder nicht. Deine Gedanken sind nicht frei. Du kannst nicht die Gedanken des 24. Jahrhunderts denken, ja, sondern du bist irgendwie so dem ausgesetzt, ja, was hier so ist und bildest dich auch immer wieder neu in Resonanz und im Abstimmen von deinem emotionalen Empfinden, ja, über das Erkennen deiner Gefühle mit dieser Außenwelt. Und das ist ja ein anderes Lebensgefühl, dieses Integrierende oder Integrale, ja, wo du eben anfängst zu erkennen, ach so, es gibt nicht diese losgelöst vom Leben, diese Superversion, an der ich rumfeile und dann sagen alle, oh, der Martin ist perfekt, der ist die gelebte Genügsamkeit, ja, sondern es gibt mich nur im Kontext der Welt. Und damit denkst du die Welt auch, und da sind wir dann beim Integral, was Ken Wilber ja auch gezeigt hat, die Welt in eben diesen Verhältnissen von ich innen, ich im Verhalten zum Außen, aber ich genauso als Teil eines Kulturkonstruktes, was auch in mir wirkt, und als Teil von Systemen, die ich irgendwie zu bedienen habe. Ja, Steuern zahlen, mit dem Auto so und so schnell fahren, dies tun, jenes tun. Ja, was auch immer da an Regeln gerade in Strukturen mich umgibt, das ist auch Teil meiner Existenz. Ja. Und da kann ich jetzt auch nur bedingt sagen, ach, da habe ich nichts mit zu tun. Und das waren ja so meine früheren Fantasien, waren letztendlich Ego-Vergrößerungen. Also
Ja, das ist
ich bin
ja.
eine super Version. Und da ich weiß, dass sie nicht kompatibel ist mit der Welt, denke ich mich aus der Welt raus. Sondern
Ja, das ist ja,
bleibe.
das ist ja so was ich auch beobachte, nur gern beobachte, dann beginnt jemand mit Meditieren, oder? Und merkt, ah, ich habe so eine schöne Geschichte und so schöne Zustände. Und dann knappst du dich von den Medien ab, zum Beispiel, oder oder? Und sagst, ja, ich kultiviere jetzt das, was ich hier Schönes in mir gefunden habe. Ja, aber was ist mit dem genau dieser Verbundenheit? Oder ich bin jetzt in einer Wirklichkeit, in meiner Wirklichkeit, aber die ist eben, wie gesagt, abhängig von kollektiven Prozessen, von Systemen, von Kulturen. Und so gesehen ist es irgendwann dann eben auch wichtig, oder, dass ich mich wieder einklinke in die Wirklichkeit, die für mich relevant ist. Oder ich muss ja nicht unbedingt Medien konsumieren, wenn das für meine Wirklichkeit nicht bedeutsam ist. Das ist okay, das kann ein Entscheid sein. Nur wenn ich im Hier und Jetzt, oder in der gelebten Gegenwart sein will, und das ist ja auch Teil von diesem Integralen, oder wirklich im Hier und Jetzt in der Gegenwart sein, und eben nicht irgendwie in zukünftigen oder vergangenen Gedanken festhängen, ob es Sehnsucht oder eben Prägungen sind, oder Projektionen auf Zukunft, sondern die auch annehmen und wirklich im Hier und Jetzt, im Sein anzukommen. Und das ist für mich eine große Herausforderung, aber immer wieder tägliche Praxis, zu sagen, wo bin ich jetzt gerade mit meinem Wesen, mit meinem Sein? Und das war für mich eine sehr wichtige Erkenntnis aus diesen Sehnsuchtsprojekten auch auszusteigen und zu sagen, hey, jetzt, das ist eine Projektion, das darf sein, unbedingt, das Orientierungspunkt, aber es ist nicht dort, wo mein Wesen lebt, oder? Wie
Ja,
siehst du?
das ist ja vielleicht dieser Häutungsprozess. Ich sage immer, mein Selbst war schon immer gegenwärtig. Ja, nur das Ich versucht dann auch. Und das ist vielleicht auch ein bisschen hoffnungslos. Deswegen sagen ja, was weiß ich, die Sufis stirbt, bevor du stirbst. Ja, was meinen die damit? Also diese Idee, dass dein Ich in so einer Art Perfektions, hundertprozentiger Gegenwärtigkeit, allumfassende Genügsamkeit eintaucht. Nee, sondern dass du erkennst, dass dein Selbst das schon ist. Ja, und das ist ja das, was dann auch Lao Tse oder andere, der weglose Weg, ja, oder du musst an sich gar nicht gehen, du bist schon da. Also diese paradoxen Botschaften, wo wir immer denken, ja, was meinen die denn damit? Ja, tun ohne tun, ja. Weil natürlich dieser Dekonstruktionsprozess deines Ichs, ja, das ist ja so der Übergang dann ins Transpersonale, wie heißt es so schön, wenn die Notwendigkeit, ein Ich zu konstruieren, aufgegeben wird. Und du auch nicht mehr an diesen ganzen inneren Programmen, mein Ich müsste besser sein, mein Ich müsste so sein, wenn du die loslassen kannst, ja, weil du sagst, oh, mein Selbst war schon immer gegenwärtig, ist gegenwärtig und es braucht sozusagen mehr so einen Reinemachprozess, um mich wieder an meine Resonanzintelligenz, an meine fühlende Intelligenz, damit in Verbindung zu setzen. Aber, und das ist halt der Unterschied, wenn du so sagst, ja, werdet so die Kinder, ja, aber mit Sprache jetzt. Ja, und das ist, dass wir, da sind wir wieder bei der Sprache und dieser hypnotischen Natur von Sprache, dass Sprache uns ja in so eine Art Selbsthypnose oder so eine Wachschlaf versetzt. Ja, also diese Idee, du musst am zweiten Mal am Tag aufwachen, weil du dich nicht an dein Selbst erinnerst. Ja, und wenn du dich an dein Selbst erinnerst, dann merkst du, ach so, ich bin ja in einem Körper, ach, den kann ich ja spüren, ach, das ist alles da, und dann labert es wieder in dir und du verhinderst diese Connection. Ja, und dieses Sprache und Sprachkonstrukte stellen sich in einer hypnotischen Art und Weise zwischen dir und der Weltwahrnehmung. Und dann sagen, was weiß ich, die Buddhisten nennen es dann Maya, ne? Also die Konstrukte, die dann in allen Formen erscheinen und Buddha sitzt da und dann kommen sie alle an, die Bewertung, die Frauen und was dann alles so ankommt, ja, wo du sozusagen sagst, ja, das, da greife ich drauf zu, auf diese Sprachkonstrukte. Oder du eben sagst, nee, ich bleibe im Selbstgewahrsein, ne? Und das ist ja teilweise so dualistisch, wird das ja so gespielt, entweder oder, geh in die Höhle, mauer dich ein, das hat man ja auch so versucht. Also durchaus gab es solche Traditionen, wo man sagen kann, ja gut, kannst du machen, fühle ich mich jetzt nicht so zu hingezogen. Oder du sagst, ich bin im Alltag und versuche als Alltagspraxis mich selbst zu erinnern. Also mich an eigene, an meine immer vorhandene Wachheit zu erinnern.
Das ist ein schöner Satz. Und wenn wir jetzt so auf die, ich sag mal so, letzten 10 Minuten so einbiegen, jetzt haben wir viel über den Geist, Machergeist, oder? Geist, so wie entwickelt wir uns, oder? Und so in der Tiefe auch ein bisschen, ja, uns umgehört, ja, was passiert in uns drinnen. Und da gibt es ja unterschiedliche Praxen, wie ich das machen kann. Und es geht ja nicht darum, dass ich jetzt mich ständig als Führungskraft oder als Mensch, der jetzt hier zuhört, ständig irgendwie hinterfrage, sondern es geht um eine Praxis, dass ich eben, wie gesagt, mich besser verstehe. Und weil ich sage das so, oder weil ich auch irgendwie so 35 Jahre einfach gelebt habe und von diesen inneren Prozessen so gut wie gar nichts verstanden habe, und einfach irgendwie versucht habe, ja, mir auch relativ gut funktioniert im Außen. So, oder dieses Funktionieren. Und wenn das Machen eben ohne den Geist läuft, dann ist die Gefahr in meiner Wahrnehmung heute, dass es eben dann durchaus in so ein Funktionieren reinfällt. Und wenn man jetzt das überträgt in den Führungsalltag, in einen wirtschaftlichen Alltag, wie würdest du deine Praxis heute, hat sich die auch durch diese Auseinandersetzung, bei dir hat es natürlich früher begonnen, eben schon im Teenageralter mit dieser Innenschau, bewussten Innenschau, ist das zwingend notwendig aus deiner Perspektive, dass die Praxis dann in der Führungspraxis sich auch ändert? Oder kann diese Innenschau, findet diese Innenschau auch losgelöst von einer anderen Praxis statt?
Du, ich glaube, es ist total individuell. Also da kannst du nicht ideologisch so sagen, das ist der Weg. Ja. Es ist natürlich immer ein Weg in die Gegenwärtigkeit.
Ja.
Ob du das über Atem, Körper spüren, emotional präsenter sein, über Sport, über andere Arten findest, also wie kriegst du das hin, zum zweiten Mal am Tag aufzuwachen? Dass du dieses Selbsterinnern in dir spürst, ja, und wie gesagt, das kann Meditation sein, muss es aber nicht. Mhm. Ja, das kann Arbeit mit Musterbrüchen sein, muss es aber nicht, ne? Und generell, glaube ich, ist also diese Arbeit mit Musterbrüchen gut und auch die Arbeit, das Verhältnis von deinen emotionalen Erklärungen und den verborgenen Verpflichtungen, die du so hast, die ein Ich zu konstruieren, das ein bisschen analytisch zu betrachten. Und gleichzeitig ist das ja auch so eine kleine Tendenz, die man manchmal haben kann. Ich bin ein Rätsel, das es zu lösen gibt. Und wenn ich in meiner Vergangenheit die richtigen Ursachen finde, dann erzeugt das die Wirkung, dass ich dann innerlich freier bin. Stimmt zum Teil gibt es keine Ursachen. Ja, und diese Ausrichtung, und das finde ich auch ganz schön, dieser Ansatz aus der Hypnosysteme, gar nicht sich so zu fragen, warum ist das jetzt alles so, wie es ist, sondern wofür mache ich eigentlich, was ich mache? Mhm. Also was ist so das innere Referenzbild für mein eigenes Sein wollen?
Wie das ist der Orientierungspunkt, oder?
Ja, genau. wie will ich gewesen sein und welche Art von Referenzerlebnissen kenne ich? Und dann frage ich auch oft Leute so, naja, wenn du so mal deine verschiedenen Seinszustände so betrachtest, die du so erlebt hast, von mir aus im letzten halben Jahr, was war denn sowas, wo du so dachtest, und du hast ja vorhin auch sowas beschrieben, so wow, ja, I am, hier bin ich, als menschlicher Geist, der sich in Verbindung mit der Welt, mit der Umwelt als Teil dessen wahrnehmen kann, und das ist ein großer Raum von schöner Freiheit. Dann werden deine eigenen Referenzerlebnisse dein eigener Wegführer oder Lehrer. Ja, und das geht immer darum, und selbst Bücher setzen nur das in Resonanz, was du schon kennst. Ja, und diese Autonomie, dass jeder seine eigene Lehrerin ist, ja, und in sich die Weisheit für den nächsten Schritt hat. Ja, das hilft uns auch, weil ich glaube, dass dieser nächste Entwicklungsweg eben nicht eine kollektive Ideologie ist, sondern aus individueller Hinwendung in ein Verbundensein mit dem Sein heraus entsteht, was dann facettenreich ist, aber wo wir uns über ethische Prinzipien halt über das Fühlen verständigen können. Die also nicht wieder ausgehandelt werden müssen über Ideologien. So hast du zu sein und das ist richtig, das ist falsch. Sondern weil das Fühlen selbst den Resonanzraum herstellt, zu Werten und zu sinnvollen Dingen zu kommen. Und deswegen, glaube ich, ist das Fühlen auch als dieser Zugang zu Ethik wichtiger vielleicht oder könnte ein guter Beitrag sein für das, was jetzt so ansteht. Und vielleicht da auch noch zur Ausführung, was ich ja spannend finde, weil du so fragtest, warum jetzt eigentlich in der Zeit. Das Spannende an unserer Zeit ist, dass wir plötzlich anfangen, auch den Kollektivgeist in dokumentierter Form wahrzunehmen. Was das heißt. Also du kannst sehen, wie haben Leute in 20ern oder sagen wir 30ern miteinander gesprochen. Kannst du dir angucken, wie in den 40ern, in 50er, 60ern. Und dann kommst du nicht umhin zu sehen, ja, guck mal, das sind ja ganz andere Sprachkonstrukte. Oder ich habe neulich nochmal Goethe gelesen, ja, Werthers, die Leiden des jungen Werthers. Und ich dachte, Wahnsinn, ganz anderer Sprachraum. Ist ja krass. Und dass du in diesem Veränderung der Sprachräume, und das wird ja jetzt, ich sag mal, die nächsten Jahrzehnte dokumentiert sein, wirst du merken, ach guck mal, das ist ja eine entscheidende Variable. Und gerade jetzt sehen wir, wie eben dieses Ringen um, wie man so sagt, Narrative, versucht eben zu Macht zu kommen, ja, Macht an sich zu reißen, also welches Narrativ gilt. Und wir haben den Player der künstlichen Intelligenz da drin, der als eine neue Intelligenzform ordnend in diesen Sprachraum eingreift. Indem er sagt, das ist wichtig, das ist weniger wichtig, so sortiere ich das. Diese Informationen stelle ich dir zur Verfügung. Ja, und das ist Welt. Und das finde ich hochspannend. Also dieses erhöhte Sprachbewusstsein und das Erkennen, die Notwendigkeit, emotionale Energie zu regulieren. Also sagen wir mal, in Resonanz zu bringen. Nicht regulieren, dann wären wir wieder ideologisch. Ja? Also weil wir jetzt so in diese Empörungsmaschinen gekommen sind, jetzt empören wir uns alle, empören uns, haben alle keine Zeit, sind alle ganz aufgeregt und wissen gar nicht, wie es weitergehen soll. Und die Antwort darauf, ja, werden neue Versprachlichungen sein, erstmal auf individueller Ebene. Wie gehe ich damit um? Mit der Ungewissheit, mit den Paradoxien, mit den Dilemmata, die wir haben. Und das finde ich interessant daran, dass ich eben glaube, dass dieses Fühlen wie so eine zweite Aufklärungswelle ist. Wie wir eben damals gesagt haben, Mensch, wenn wir die Leute nicht bilden, dann haben wir echt ein Problem. Ja, dann
und jetzt wird müssen das wir sie ins Fühlen bringen. Dann jetzt dürfen wir sie ins Fühlen bringen.
Naja, sagen wir so. Und dann hat man gesagt, eine riesige Welle, Schulpflicht, Schulen, Lehrer, Bildungssysteme, das ist ja ein Kulturprojekt gewesen, was bis heute läuft. Wo man so sagen kann, ja, okay, haben wir schon Menschen erreicht, aber so richtig aufgeklärt sind wir auch noch nicht. Und jetzt sehen wir eben, wie wir so hantieren ohne Fühlen. Und wir merken, das fühlt sich nicht gut an, wenn wir das Fühlen nicht berücksichtigen. Das macht wenig Sinn. Und jetzt laufen ja gerade Experimente in der Richtung, ja, der nicht fühlenden Menschen. Und das sehen wir mal weiter. Ne?
Aber was wäre jetzt ein konkreter Orientierungspunkt, wo du sagst, was bräuchte es als, vielleicht gehst du im Buch dann darauf ein, so ein bisschen als Schluss auch von unserem Gespräch, wie, was bräuchte es wie dazumal bei der Aufklärung auch wieder Fühlungsrituale, Fühlungskurse, fühlende Gefühle. Ist einfach die Vielfalt dessen, was an Empfindungen, menschliche Empfindungen da sind, dass das maximal zu fördern und zu stärken ist? Oder würdest du sagen, da muss es wie dazu mal in der Aufklärung so richtig durchdekliniert werden? Ist naja, auch in einem Riesenraum, oder?
Aber, ja. Naja, wir haben ja die Inner Development Goals, ja, wo man sagt, hey, wir brauchen eine innere Entwicklung von Führung, damit Macht eben mit gefühlvoll ausgeführt wird und nicht eben rein egoistisch mi, ne, und wir gegen die anderen, weil Kooperation ist an sich die Stärke des Menschen, ja, und im Umgang mit den Widersprüchlichkeiten. Stell dir mal eine Talkshow vor, die es dann vielleicht in 30 Jahren gibt, und das finde ich interessant, dass ja manche Politiker jetzt sagen, hey, wir müssen wegkommen von diesen Debatten, mehr zum Dialog. Lass uns mal miteinander reden, weil das sind ernste Probleme. Und wenn wir immer noch sagen, hey, du hast nicht recht, du bist blöd und du hast dann Fehler gemacht, ja, boah, nee, das ermüdet ja auch alle. Ja, und ich glaube, dass diese Entwicklung hin zu einem bewussteren Fühlen ist ja schon längst in Gange. Ja, schau dir die jüngeren Generationen an, schau dir die jüngeren Männer an, da sind die sprachfähiger, fühlfähiger, und dadurch haben die ganz viele Eigenschaften, was wiederum ja jetzt bemängelt wird, die wollen nicht hart arbeiten, die wollen nicht einfach nur machen, ja. Also diese Idee, wir arbeiten jetzt noch härter, wir kontrollieren noch härter, wir machen das Alte weiter, das geht ja nicht so richtig auf, ja. Weil man das nicht mehr als sinnstiftend empfindet. Weil du sagst, naja, warum soll ich denn ein System, das auf unendliches Wachstum aufbaut, auf konsumistische Freiheit und Ressourcenverbrauch aufrechterhalten, wenn ich doch weiß, dass das mir, meinen Kindern und meinen Enkeln zu Schaden kommt? Mhm. Wie soll ich da sinnvoll motiviert sein, da mitzumachen? Ja, und diese Kränkung vielleicht für die jetzige Generation anzuerkennen, oh, wir haben da was übersehen. Wir haben übersehen, dass wir in Verbindung existieren zu Natur, zu anderen Menschen, zu anderen Völkern. Ja? Und diese Verbindung wird spürbarer, fühlbarer. Ne? Und aus diesem Verbindungsfühlen und Teil von der Welt sein, daraus können dann auch neue Logiken entstehen, die, glaube ich, eben nicht kollektiv sind als Ideologie, sondern eben in millionenfacher in Individuen entstehen, die dann aber in der Summe auch wieder kulturprägend sind.
Ich möchte mit einer kleinen Anekdote abschließen. Ich habe für ein Projekt im Bundeshaus Gespräche geführt und da ging es mir gleich wie dir, oder so diese, wir dürfen ja wieder Dialoge, wieder die Gespräche führen. Und das Schöne ist, wenn man dieses Privileg, ich sage dem jetzt Privileg hatte, oder das mal zu erleben im Hintergrund, dann merkt man, die machen das ja schon die ganze Zeit. Und hier ist dann vielleicht eben auch mehr sich überlegen, ja, was lasse ich an mich ran, oder? Und was gestalte ich mit? Und weniger, ich lasse mich empören, oder? Von irgendwo, oder? Sondern ich überlege mir, wie kann die Kooperation zwischen Menschen und eben das Gespräch, darum auch die vielen Podcasts, oder? Eine wunderbare Erfindung. Und würde ich sagen, so als Abschluss, oder? Lass uns reden, lass uns im Gespräch bleiben. Nicht nur so, sondern auch generell gemeint, weil ja, dann können mit der Zeit gewisse Sachen und gewisse Verhalten, wahrgebende Verhalten, nicht mehr akzeptiert. Und bleiben wir im Gespräch, ja? Möchtest du noch was abschließend dazu sagen?
Ja, für mich ist das auch ein sehr optimistischer Ausblick, auch wenn er utopisch erscheint, so erscheint er immer noch sinngebender. Ja, und das ist, glaube ich, auch dieses Inkohärenzgehen, ja, mit einem sinnhaft empfundenen Tun, ja, das, glaube ich, ist auch etwas, was mich optimistisch stimmt, weil es doch die Stärke des Menschen ist, zum einen zu kooperieren und zum einen sich auch nach den schlimmsten Katastrophen wieder auf einen gemeinsamen Sinn beziehen zu können. Ja, und ich hoffe, dass wir das bald können. Und gleichzeitig braucht es manchmal dieses dialektische Spiel zwischen, ja, jetzt gehen wir mal wieder 3 Schritte zurück und du denkst, ey, das darf doch nicht wahr sein, ja. Und gleichzeitig, ja, es ist aber wahr, um in der Unterschiedsbildung dann vielleicht noch mehr deutlicher zu sagen zu können, nee, dahin wollen wir nicht. Wir gehen woanders hin, weil wir können, wir haben die Mittel, wir haben das Wissen. Und wir können eine Welt gestalten, die auch noch in 1000, 2000, 3000 Jahren gut für uns ist und wo wir als Menschheit gut existieren können und sich darauf beziehen zu können, das, glaube ich, ist auch sehr zuversichtsgebend.
Vielen Dank, Martin, für deine Zeit. Dann machen wir hier einen Punkt. Vielen Dank an dich und deine Zeit. Merci.
Ich danke dir, Remo.
Was nimmst du mit? Welche Fragen sind entstanden? Melde dich, wenn dich etwas aufwühlt, getriggert hat oder sonst wie beschäftigt. Für mich sind 4 Dinge und 4 Prinzipien bedeutend geworden. Erstens, Haltungen sind eine Orientierung und sollten es bleiben. Sie sind im Alltag nicht dafür da, um Gespräche anzuleiten oder zu gestalten. Es ist wichtig zu wissen, woher man kommt und wer man ist, was die Gewohnheitshaltung ist. Um eben auch echt und authentisch zu bleiben, trotz dem ganzen Wissen oder erst recht wegen dem ganzen Wissen rund um die Haltungen. Unter Fachpersonen ist das natürlich etwas anderes oder bei Bildungen oder Konferenzen. Das zweite, Haltungen erklären zu einem großen Anteil die Reaktionsmuster auf Reize im Außen. Und genau dafür sind sie wunderbar geeignet. Der dritte Punkt, es ist wichtig, dass ich mich für Egoentwicklung öffnen will, um das Entwickeln von Beziehungen, das sogenannte Du, und Gemeinschaften, das sogenannte Wir, zu verstehen, zu gestalten und zu formen. Also meine Einladung hier. Öffnen und nochmal öffnen. Und der vierte Punkt. Dramen und Dualitäten werden bleiben, wenn das Ego bekämpft, statt aus dem verwickelten Zustand entwickelt wird. Die 4 Prinzipien, die sich über die Jahre gebildet haben, sind die folgenden. Erstens, Haltungen sind ein wunderbares Feld, um sich in Demut, Offenheit und Selbstmitgefühl zu üben, weil ich ewig ein Wissender und Student bleiben werde. Die großen Konflikte, Wünsche und Bedürfnisse der Menschen formen das Ausleben oder auch Verdrängen von Anteilen in den Haltungen. Drittens, Haltungen und die Stufenentwicklung der Entwicklungspsychologie haben nicht die alleinige Deutungshoheit. Sie erklären subjektive Wirklichkeiten. Ich nutze zum Beispiel auch die Prozess- und Körperarbeit und öffne mich dort für die archetypische Sprache und Verkörperlichung von Schattenanteilen in Verhalten und Sprache. Auch nutze ich Verletzlichkeits-, Atmungs-, Reflexions- und Verantwortungspraxen, um eigene Wege und Zugänge zu finden. Viertens, das Integrale ist integrierend und folgt auf die 6 Haltungen. Es kann mit einem gereiften Bewusstsein, das möglichst viele Prägungen und Projektionen aus den konventionellen und postkonventionellen Haltungen auch körperlich annimmt und integriert hat, wirklich eingesetzt werden. Deshalb gibt es auch keine integrale Politik. Nach Forschungen von Thomas Binder sind es erst rund 1% der Menschheit, die in der Lage sind, ein integriertes Bewusstsein auszuleben. Das ist eine Studie. Es zeigt einfach, wie wichtig das ist, sich mit dieser Entwicklungsthemen auseinanderzusetzen. Deshalb ist es mir auch ein Anliegen, mich für ein integrales Management einzusetzen. Abschließend noch zum Podcast und uns als Gastgeber folgenden Punkte. Die nächsten Folgen, die wir für das 1. Quartal angedacht haben, sind die folgenden. Ich habe sie bereits in der letzten Folge angeteasert. Gerne wiederhole ich sie. Es sind Gespräche mit Timo Meinhard aus Leipzig, Sebastian Klein aus Berlin und 2 bis 3 Personen aus dem Strategiedreieck aus dem Innovationscluster in Bern. Weitere werden folgen. Dann lade ich dich ein, mit Arbeitsbeginn im 2025 auf den Websites www.machergeist.com und www.smartidentity.ch vorbeizuschauen. Wir fokussieren die Inhalte weiter auf das Finden von Heimat im Wandel. Nun wünsche ich dir einen großartigen Abschluss des Jahres 2024 und einen ebensolchen Start ins 2025. Auf bald!